Und der nächste Schritt ist Abschnitt B von dieser Selbstbewusstsein-Geschichte, also gleich nach der Herrschaft und Knechtschaft. Und das heißt Freiheit des Selbstbewusstseins, Stoizismus, Skeptizismus und das unglückliche Bewusstsein. Also wir haben gelernt, dass die Geschichte startet mit einem Kampf auf Leben und Tod, dass dieser Kampf dazu führt, dass die Gesellschaft eine Klassengesellschaft wird, das heißt, sie spalten die Herren und Knechte und die Herren sozusagen genießen, ja, die Herren genießen und die Knechte arbeiten. So sieht es aus. Ja. Das heißt, zunächst einmal arbeiten die Herren nicht, sie sind noch keine Manager, ja, und, oder zumindest geht man davon aus, dass sie nicht arbeiten. So sicher bin ich mir nicht, ja. Wahrscheinlich haben sie doch letztendlich gearbeitet als Manager immer von Anfang an. Aber man geht davon aus, dass sie nicht arbeiten, sondern nur genießen. Und man geht davon aus, dass Sklaven nur arbeiten und nicht genießen. Ja. Das ist zunächst einmal so diese einfache Trennung. Gut. Aber kann man etwas, kann man einen Begriff finden, bei dem diese Klassengesellschaft oder in dem oder mittels dessen diese Klassengesellschaft überwunden werden könnte? Das heißt, ist eine sozusagen klassenlose, allgemeine, universale Bestimmung des Menschen möglich, die diese grundsätzliche radikale Trennung überwindet. Das bedeutet, anders gesagt für Hegel, weil Hegel in Begriffen denkt, ja, dass man nach einem Begriff sucht, nach einem solchen Begriff, der fähig wäre, Genießen und Arbeit gleichzeitig zu beschreiben. Das heißt, ist es möglich, einen Begriff zu finden, einen Begriff zu bestimmen, der Genießen und Arbeit in sich einschließt, sozusagen neutral ist in Bezug auf diese zwei Aktivitäten. Ist das so, dann ist es auch möglich, einer außergesellschaftlichen, sagen wir so, außergesellschaftliche nicht in dem Sinne, dass man sich von der Gesellschaft trennt oder von der Gesellschaft verabschiedet, nicht eine solche Position, sondern eine Position, die fähig ist, sozusagen die Gesellschaft als universale Struktur zu beschreiben, jenseits dieses Klassenunterschiedes. Ich glaube, viele heutige Autoren oder moderne Autoren würden sagen, das ist nicht möglich, ja, dass die Trennung so radikal ist, dass wir keinen Begriff finden können, der diese Trennung überwinden könnte. Allerdings der Vorschlag, der Hegel macht, ist so überzeugend, er ist nicht überzeugend, er ist sogar unplausibel auf den ersten Blick. Auf den zweiten Blick erweist sich extrem tückisch und effektiv. Ja. Mit dieser Figur kann man in der Tat vieles erreichen. Er sagt nämlich auf der Seite 156, dass der allgemeine Begriff der Genießen und Arbeit in sich einschließt, ist das Denken. Weil Denken ist eine Arbeit und ist Genuss gleichzeitig, ja, das ist ein klar. Aber vor allem, Denken ist allgemeine Form der Innerlichkeit als solche. Ja. Und das ist das Zentrale. Das Zentrale ist für Hegel, dass wenn man arbeitet und genießt, man im Bereich des Selbstbewusstseins bleibt. Das heißt, man bezieht sich letztendlich auf sich selbst. Wenn man zum Beispiel arbeitet, dann sucht man nach mehr Arbeit, ja, oder gibt sich gewisse Projekte, ja, formuliert gewisse Projekte, die man verfolgt. Und dann fragt sich, ob ich weit genug bin, ob die Ergebnisse meiner Arbeit mit meiner Planung koinzidieren oder nicht. Soll ich diese Planung ändern? Soll ich anders arbeiten? Und so weiter und so fort. Das heißt, indem ich die Arbeit praktiziere, beziehe ich diese Arbeit ständig auf mich selbst. Letztendlich bin ich die Instanz, die über die Richtung, Prinzipien, Ergebnisse dieser Arbeit urteilt. Das Gleiche gilt auch für den Genuss. Ja? Ja. Nur ich weiß, ob ich genieße oder nicht. Und nur ich weiß, ob dieser Genuss, welche Art dieser Genuss ist, ja? Oder ob etwas mir Genuss bereitet oder nicht, welche Qualität dieser Genuss hat und so weiter und so fort. In beiden Fällen, sei es genießen, sei es Arbeit, ich bin eine Instanz der Innerlichkeit. Das heißt, ich bin Instanz einer Aktivität, die allein eine innerliche ist und sich sozusagen offensichtlich oder nach außen nicht kündet. Es ist interessant, dass die Arbeit, ja, ist für Hegel auch so eine innerliche Aktivität im Grunde. Ja. Weil es geht jetzt nicht darum, dass man zum Beispiel etwas in der Welt tut. Wenn man etwas in der Welt tut, dann ist es interessanterweise für Hegel keine Arbeit. Das ist für ihn eine Tat. Und das ist was ganz anderes. Zum Beispiel, um das zu verdeutlichen und um Klarheit zu schaffen an dieser Stelle, weil es ist so eine, da, das vermischt man oft. Ja. Zum Beispiel, ich weiß nicht, entwerfe eine Bombe, ja, eine Atombombe. Und ich tue das in meinem Laboratorium. Das ist die Arbeit. Ja. Ich habe gedacht, ich habe experimentiert und so weiter und so fort. Diese Atombombe zu schaffen, ist zwar eine Arbeit, aber keine Tat. Die Tat ist, diese Bombe einzusetzen. In dem Moment, in dem ich diese Bombe abwerfe, übergehe ich aus dem Bereich der Innerlichkeit in den Bereich des sozialen Lebens. Ja. Es ist genauso wie zum Beispiel, man meint oft, dass zum Beispiel Duchamp so eine Revolution veranstaltet hat in der Kunst. Im Grunde ist es nicht der Fall. Zum Beispiel, ich arbeite an einem Text und ich arbeite an einem Bild. Ja. Diese Arbeit bleibt lange Zeit verbogen. Und ich bin die einzige Instanz, die eigentlich diese Arbeit macht. Und irgendwann sage ich, ich zeige dieses Bild. Die Entscheidung, dieses Bild zu zeigen oder nicht zu zeigen, ist eine Entscheidung, die in Bezug auf dieses Bild autonom ist. Ich kann zum Beispiel dieses Bild zerstören oder niemals zeigen. Und das tut man sehr oft. Man schreibt zum Beispiel Texte, vielleicht die einem gefallen oder für einen wichtig sind, aber man entscheidet, sie nicht zu publizieren, aus diesem oder jenem Grund. Das heißt, zwischen einer Arbeitsanstrengung und Entscheidung, sie zu veröffentlichen, gibt es eine Kluft. Die Überbrückung dieser Kluft ist eine Entscheidung, es ist eine Dezision, es ist eine dezisionistische Aktion. Und diese Tat ist in Bezug auf die Arbeit autonom. Und das ist eben diese Tat, die mich mit der Außenwelt verbindet. Nicht die Arbeit, nicht die Arbeit selbst. Bei der Arbeit selbst bleibe ich im Bereich des Denken oder des Inneren. Ja? Das ist sehr wichtig zu verstehen, um das Weitere nachvollziehen zu können. In diesem Sinne, wenn zum Beispiel Duchamp ein Ready-Made nimmt und dieses Ready-Made als ein eigenes Werk zeigt, dann zeigt er nichts anderes als die Struktur des künstlerischen Aktes selbst. Das heißt, ein gewisser Bruch zwischen der Arbeit, die geleistet werden kann oder nicht, und Entscheidung, diese Arbeit zu zeigen, sie ist in Bezug auf diese Arbeit autonom. Man kann auch das etwas zeigen, woran man nicht gearbeitet hat. Und trotzdem funktioniert Zitat als Tat. Das heißt, es gibt eine Kluft und es gibt logisch gesehen keine notwendige Verbindung zwischen Arbeit und Außenwirkung. In diesem Sinne kann man sagen, dass die Arbeit und Genuss nur auf sich selbst bezogen sind, sie sind selbstreflektiv und sie sind eine Bewegung von einem inneren Zustand zu anderen inneren Zustand. Diese Bewegung ist das Denken. Ja, dieses Denken ist gesetzt von Hegel als eben dieser Übergang, ja, als ständiger Übergang. Das Denken fließt. Ja. Ich denke im nächsten Augenblick nicht das, was ich früher gedacht habe. Auch wenn ich denke, dass ich das Gleiche denke, es ist eine Illusion, weil der Kontext und der Platz dieser Gedanke ist absolut anders. Ich bin im ständigen Fließen und ich bin im ständigen Übergang von einem Zustand zu anderen und gleichzeitig in einem solchen, dass in einem solchen Zustand, der nicht beobachtet werden kann. Man kann zum Beispiel beobachten, dass ich ein Abendessen zu mir nehme. Ja, das kann man beobachten. Aber ob dieses Abendessen mir schmeckt oder nicht, man kann das nicht beobachten. Weil ich bin fähig zu lügen. Und ich kann zum Beispiel höflich sein und zum Beispiel dieser Abendessen schmeckt mir überhaupt nicht, aber ich mache so ein gutes Gesicht und sage, das ist wunderschön, das ist nicht zu kontrollieren. Gleichzeitig aber, ich genieße dieses Abendessen nicht. Und das weiß ich ja auch. Ich habe eine Sicherheit, das zu wissen. Das ist für Hegel, und das ist das Zentrale sicherlich, für die Philosophie im Ganzen, das ist die Freiheit. Die Freiheit ergibt sich daraus, dass man einen Bereich hat, einen Bereich der Innerlichkeit, der nicht kontrolliert werden kann. Wenn zum Beispiel Foucault und viele andere Autoren dann später im 20. Jahrhundert sagen, dass Kontrollieren, Beobachten und Strafen eine alles umfassende soziale Praxis ist und dass alles sich dieser Praxis unterwirft, das heißt alles, was geschieht, kann kontrolliert von der Macht her, auch inklusive soziale Macht, kann kontrolliert, überwacht und korrigiert werden. Das ist die Position von Foucault und vielen anderen. Dann bedeutet das, und das ist im Falle von Foucault tatsächlich der Fall, dann bedeutet das, dass er es bestreitet, dass so etwas wie ein Denken gibt. Das macht er aus guten Gründen. Das heißt, man kann argumentieren, dass es kein Denken gibt. Wenn man so argumentiert und das plausibel macht, dann bleibt nur ein Zweifel, ob diese Plausibelmachung der Tatsache, dass es kein Denken gibt, nicht eine Figur des Denkens ist. Ich bin geneigt zu sagen, es ist leider der Fall. Und es ist leider der Fall, weil so etwas wie eine unglückliche Weise und sozusagen Derrida und viele anderen verstehen, dass es sozusagen ein Unglück ist, aber diesem Unglück kann man nicht entgehen. Jeder Autor, wenn er etwas ausführt, irgendwie zu einem Punkt kommt, wo er aufhört. Die Frage ist, wann? Er hört dann auf, wenn er das Gefühl hat, zumindest selber, er ist plötzlich überzeugend geworden. Das ist so, wie Foucault auch eines seiner Bücher beendet mit so einer Beschwörung. Er sagt, ja sehen Sie, sehen Sie, sehen Sie, dass kein, Ja, jetzt ist es ihnen klar, dass es kein Denken gibt, dass es keine Subjektivität gibt, dass es keinen Menschen gibt und das menschliche Antlitz verschwindet sozusagen im Sand. Also jetzt ist es ihnen klar, jetzt haben sie es kapiert, jetzt ist Groschen gefallen. Aber wo ist es der Platz, wo der Groschen gefallen ist und wer hat kapiert? Also dieses Akt des Anvernehmens, ja, des stillen Anvernehmens. Sondern man sagt, es ist tatsächlich so. Wer sagt das, unter welchen Umständen? Der Leser sagt das nicht öffentlich. Er bekennt sich nicht dazu. Sondern der Leser sagt es zu wem? Zu sich selbst. Ja. Aber diese zu sich selbst sagen, ich bin tatsächlich überzeugt und das menschliche Einwesen tatsächlich verschwindet im Sand und so weiter. Jetzt bin ich ja erschüttert von diesem Gedanken. Und ich genieße diesen Gedanken auch, weil es ein Gedanke ist. Also alle diese Figuren, ja, sind Denkfiguren nach Hegel, ja, das sind Erlebnisse, Genüsse, Reaktionen und so weiter, die eine gewisse Innerlichkeit suggerieren, und weil sie auf sich selbst bezogen sind. Das heißt, diese Freiheit abzustreiten und in Frage zu stellen, ist schwierig. Ja, ich priorisiere nicht eine Antwort, ich möchte nur sagen, dass es dass sozusagen das zu beweisen, vor allem für einen Autor zu beweisen, dass es kein Denken gibt, ist eine schwierige Aufgabe. Und die, und man hat nicht das Gefühl, dass diese Aufgabe restlos gelöst ist. Ja, mit deutlicher Überzeugung. Und wäre es so, wäre keine Bestätigung, dass es Denken gibt. Also das ist schwierig. Nur, wir haben also diese Freiheit, und wir haben diese Freiheit, sagt Hegel, in zweierlei Hinsicht. Erstens, wir haben einen Bereich entdeckt, der gar nicht kontrolliert werden kann, also nicht erreicht werden kann, und wenn er nicht erreicht werden kann, dann bedeutet es, dass dieser Bereich geschützt ist von der Möglichkeit der Macht ontologisch und nicht nur sozial. Man braucht keine Menschenrechte, ja, ich war in diesem Sinne. Man braucht nur eines, und das ist ja die Voraussetzung, über die zunächst einmal, aber auch weiter, Hegel schweigt, er verschweigt eine wichtige Voraussetzung. Nämlich er verschweigt, dass es nur dann funktioniert, wenn es kein Gott gibt. Ja. Weil der Gott erlaubt es nicht, weil er beobachtet unsere Gedanken. Ja. Das heißt, diese Formulierung, dass der Bereich des Denkens nicht penetrierbar ist, ja, dass es keine Instanz gibt, die fähig wäre, unsere Gedanken zu beobachten, analogisch gesehen. Und das bedeutet, dass wir einen eingeborenen Zustand der Freiheit haben, von dem aus wir auch agieren können unter Umständen, setzt schon einen sehr radikalen Atheismus voraus. Ja, aber sonst, was auch immer sonst hier gesagt, das ist der entscheidende Punkt, wir haben keinen Beobachter und wir haben keine Gedankenpolizei. Wir haben keine Engel, wir haben keine Dämonen, wir haben keine Psychoanalyse, wir haben kein Unbewusstes, wir haben das alles nicht, wir haben keine Möglichkeit, unseres Inneres zu entziffern. Ja, unser Inneres ist in einer radikalen Weise verborgen für die anderen. Sei es das soziale Leben, sei es der göttliche. Und das bedeutet, dass wir dieses Leben auch frei transportieren können. Und das ist die zweite Dimension der Freiheit. Das heißt, Hegel sagt auf der gleichen Seite, man kann in jeder Lage, zu jeder Zeit und an jedem Ort denken. Ja, das bedeutet, man kann unter allen Umständen in jede soziale Rolle und in jede Situation diese Freiheit ausüben. Das schafft einen Bereich der Unabhängigkeit von jeder sozialen Lage. Das ist genau das, was man beabsichtigt hat, von Anfang an zu tun. Ja? Das heißt, der Denkende denkt, ob er Herr ist, ob er Sklave ist, ob im Gefängnis, ob frei, ob genießend, ob arbeitet. Denken kann er auf jeden Fall. Und das ist das Allgemeine, das Universale und das Verbindende. Und gleichzeitig etwas, was sozusagen absolut transportabel ist in jeder soziale und geografische Lage. Es ist etwas, was den Menschen als Menschen auszeichnet, als sein eigentliches Wesen. Ist das aber so, dann könnte man denken und damit startet Hegel sein eigentlicher Diskurs, also das, was wir früher gelernt haben, das war die Urszene. Das war die Urszene, wie die Geschichte sozusagen in Gang gekommen ist. Jetzt kommt die Philosophie in Gang. Und die Philosophie kommt in Gang, weil sie ihren eigenen Bereich gefunden hat. Die Frage ist nur, und das ist die zentrale Frage für Hegel, ob die Philosophie in diesem Bereich auch bleiben darf, kann oder soll. Und der Stoizismus, das ist die nächste Seite 157, denkt dann genau als eine Lehre, die behauptet, dass man es kann und so. Dass die Philosophie, nachdem sie ihren eigenen Bereich, und das ist der Bereich des Denkens, gefunden hat, muss bei diesem Bereich auch bleiben. Ein Gedanke, der nach wie vor lebt. Wir haben sozusagen vor allem im angelsächsischen Bereich, Philosophiebereich, die ganze logische Analyse und die ganze Kybernetik, wenn man will, und die ganze linguistische Analyse und so weiter. Das sind alles Bereiche des genuinen Denkens als solche. Ja? Das heißt, das Denken analysiert sich selbst und bleibt bei sich selbst. Manifestiert sich auch als solche in verschiedenen Untersuchungen, Experimenten oder Programmen oder was auch immer. Gut. Das ist eine Position, die eine in Bezug auf die Welt eine stoische ist, ja, sagt Hegel. Das heißt, derjenige, der diese Position vertritt, ist in Bezug auf das Äußere neutral. Er kann leiden und hat damit keine Probleme. Ja? Er hat keine Probleme zu leiden, weil dieses Leiden sein Denken nicht betrifft. Ja? Vielleicht denkt er nicht die ganze Zeit und so weiter und so fort, aber sozusagen die Qualität des Denkens, das Denken selbst, wird dadurch nicht berührt. Man ist im Gefängnis, man ist im Lager, man ist im einfachen Leben, wie heißt es, bei Agamben und so weiter. Denken kann man immer, ja, in jeder Lage. Und das heißt, der Philosoph, und das ist der erste Begriff der Philosophie, ja, das sozusagen wir auch alltäglich, ja, nicht wahr, konfrontiert werden. Der Philosoph ist relaxed. Der Philosoph hat so eine philosophische Einstellung zum Leben. Der Philosoph ist derjenige, der einfach nicht so sehr zum Herzen nimmt. Ja. Ich habe gerade im Bundesbahn so eine, das war eine Werbung für die neuen Publikationen, und das war so ein Buch über die Philosophie. Und das hieß, dieses Buch über die Philosophie hilft Ihnen, innere Ruhe zu finden, Ihre schlechten Gewohnheiten abzulegen und immer, was auch immer das sein soll, und immer ruhig und zufrieden zu bleiben und mit Leben versöhnt. Das ist eben der Stoizismus. Der Stoizismus versöhnt Sie mit dem Leben, das ist die philosophische Einstellung, ja, par exemple. Versuchen Sie mit dem Leben nicht, weil als Stoiker oder als Denkender mir das Leben gefällt, ja, oder ich das Leben genieße, sondern weil ich in Bezug auf das Leben gleichgültig bin. Ja, ich habe meinen anderen eigenen Bereich und bleibe da. Dann sagt Hegel, ja gut, Aber wenn ich in Bezug auf sich selbst ruhig bleibe, wenn ich ein Stoiker bin und mich die übrige Welt gar nicht interessiert, bedeutet das, dass ich zu dieser übrigen Welt gar keine Beziehung habe. Also eine Beziehung muss ich doch haben. Ja? Ich existiere, ich praktiziere irgendetwas, ich lebe in der Welt. Also irgendwie sozusagen bin ich vertreten. Und das ist der nächste Zug im hegelischen Denken. Er fragt sich immer, wie eine gewisse Einstellung von außen aussieht. Das ist im Grunde, wir werden das sehen, dass jede dialektische Bewegung bei Hegel sieht folgendermaßen aus. Zunächst einmal ist es eine Setzung. Die Setzung besteht darin, dass man etwas Positives entdeckt und denkt, man kann sich daran halten. Ja, zum Beispiel, man hat diese Freiheit entdeckt, man hat den eigenen Bereich des Denkens entdeckt, man hat die Universität entdeckt und denkt, ja, okay, das ist gut, daran halte ich mich. Ja. Der zweite Gang ist, zweiter Schritt, man schaut auf diese Position von außen, aus der Perspektive der Fremde und fragt sich, wie diese Position aussieht für die anderen. Also wenn man für sich selbst ein Stoiker ist, für die anderen ist er ein Skeptiker. Sagt er. Und da kommt dieser Skeptizismus. Ja? Warum? Weil er nichts für wirklich wichtig hält. Ja? Das heißt, alle anderen Menschen, sie halten doch sehr viele Dinge für wichtig. Ja? Geld, Position, Macht und das alles. Ja? Und dann kommt so ein Stoiker, zum Beispiel Sokrates, ja? Ja? Das Modell ist Sokrates, selbstverständlich. Kommt ja Sokrates, der die ganze Zeit nur denkt. Ja? Und dann kommt er und sagt, naja, das ist doch alles nichts, ja, das ist doch Wahn, ja, das ist doch alles idiotisch. Ja. Und das war nicht nur unsere klassische Position, das war die Position der akademischen Philosophie insgesamt. Ich glaube, Antisphen war so eine schöne Geschichte. Er wurde, das zeigt auch Raoul Sitten, ja, ich war in der Zeit, er wurde eingeladen, von seinen Bekannten, reichen Bekannten, sein neues Haus anzuschauen. Und aus der Geschichte geht hervor indirekt, dass die Griechen haben ständig gespuckt hier rumherum, ja? Weil er sagt ihm, aber in diesem Haus sollst du nicht spucken, ja? Weil das ist ein neues Haus und da musst du dann draußen spucken. Und dann hat Antisphen ins Gesicht des Besitzers gespuckt. Und er hat gefragt, warum hast du das getan? Und er hat gesagt, ich habe das getan, was ist das einzig Alte, ja, was in diesem neuen Haus geblieben ist. Und das zeigt gewisse raue Sitten, aber das zeigt eben diese aktive antike Skeptizismus. Ja? Das ist eben dieses Skeptizismus. Skeptizismus in Bezug auf alles, was Rang und Bedeutung hat in der Welt. Ja, das heißt, wenn man auf der einen Seite auf sich selbst bezogen ist, in Bezug auf das andere, funktioniert es als Negation, Verneinung und Skepsis. Ja. Und das sagt ja auch Hegel, indem er sagt, dass das Denken an sich selbst ein Prozess ist. Das ist neutral, der Leute einfach. In Bezug auf die Wirklichkeit, in seiner unmittelbaren Freiheit, als reine Negation fungiert. Ja? Also dort, wo ich beginne, überhaupt zu denken, und zwar was auch immer ich denke, ja, das ist sehr wichtig. Auch wenn ich denke, dass es alles schön und gut ist, aber ich denke es, ja, statt das zu tun. Mein Denken selbst ist eine Negation. Ich mache so etwas, wie die Franzosen dann später sagen, un trou. Ja. Ich mache so etwas wie ein Loch im Sein. Ja. Ich schaffe so einen Bereich in der Welt, der dem Sein, der Praxis, der Wertung entzogen ist. Und das ist der Akt der Negation. Ich zerstöre alles um mich herum, durch den Akt des Denkens selbst. Ja, im Grunde muss ich mich nicht anstrengen besonders, sondern das Denken selbst ist schon eine Erschütterung aller Ordnung, insofern diese Ordnung in Bezug auf dieses Denken hat etwas Äußerliches und in diesem Sinne Entwertetes auftritt. Das heißt, das Denken selbst als Prozess ist eine Aktivation in Bezug auf das, was kein Denken ist. Und wenn man sagt, dass Hegel, und das sagt man immer, dass das Hegel Philosophie als Geschichte der Philosophie betreibt und Geschichte der Philosophie als Philosophie, das habe ich auch gestern gesagt. Wenn man das immer sagt, das ist zwar richtig, aber das muss man auch präzisieren. Weil wenn man zum Beispiel ein normales Buch über die Philosophiegeschichte liest, die Philosophiegeschichte entwickelt sich von einem wichtigen Ort zum anderen. Ja? Wenn es zum Beispiel man Philosophie der Antike und dann des Mittelalters und dann Neuzeit beschreibt, dann kommt der Plato und dann kommt der Aristoteles und das und jenes. Also wichtige philosophische Positionen. Interessanterweise, das ist ja für Hegel absolut uninteressant. Er nimmt diese wichtigen individuellen Positionen überhaupt nicht als Ausgangspunkt für seine Analyse, sondern er nimmt für seine Analyse das, was wir heute massenkulturelle Phänomene nennen würden. Das heißt, wie die Philosophie im Massenbewusstsein, in kulturelle Routine, würde ich auch schon sagen, Massenroutine auftaucht. Dieser Stoizismus und Skeptizismus, sie sind nicht wirklich philosophische Positionen von bestimmten philosophischen Größen vertreten. Das sind allgemeine Lebenseinstellungen. Ja? Und zwar postakademische, postplatonische, postaristotelische, die in Massenbewusstsein entstehen, eine gewisse Figur bilden und über ihre Zeit hinaus gültig bleiben. Das heißt, auf der einen Seite kann man schon sagen, das ist geschichtlich, weil sicherlich er beginnt mit der Antike und er beginnt mit Hausbildung, ersten philosophischen Position durch Sokrates. Ja. Klar. Durch seinen Stoizismus und seinen Skepsis, sein Tod, stoischer Tod und sein Skepsis in Bezug auf das. Aber er nimmt diese Positionen als anonym verbreitende und anonym zirkulierende Figuren, die damals ihre Gültigkeit hatten, aber auch heute. Ja. Heute kann man auch stoisch sein, heute kann man auch skeptisch sein. Und diese Beispiele kennen wir, das sind die Positionen, die wir teilen können. Und das sind die Positionen, die auch im Massenbewusstsein tief verankert sind. Eben, ich habe das zitiert. Das ist wichtig im Kopf zu halten, wenn wir zum nächsten Punkt übergehen. Und dieser nächste Punkt ist unglückliche, in sich entzweite Bewusstsein. Dieser Punkt ist absolut Abschnitt berühmt. Welches Buch man auch liest, dort steht, wie extrem wichtig es ist, und so weiter und so fort. Vielleicht nur mache ich noch eine Vorbemerkung. Auf der Seite 160 taucht dieses Dialektische auf. Ja? Letzter Abschnitt. Das Dialektische als negative Bewegung, wie sie unmittelbar ist, erscheint dem Bewusstsein zunächst als etwas, dem es preisgegeben und das nicht durch es selbst ist. Ja? Das heißt, das Dialektische ist genau das, was ich beschrieben habe in dem Falle. Zunächst einmal sieht man von innen, dann von außen, dann versucht das zu versöhnen. Man sieht zunächst einmal, sozusagen, man setzt auf eine bestimmte Position, dann schaut in den Spiegel, reflektiert das, ja, das ist eine Reflexion, schaut in den Spiegel, fragt andere Leute sozusagen, sieht er, was daraus geworden ist, betrachtet sozusagen sein eigenes Denken als Experiment, schaut, wie diese Position von außen aussieht und versucht die nächste Setzung, indem er diesen Effekt berücksichtigt und das ist der nächste und so weiter und so fort. Diese Bewegung erscheint zunächst einmal, sagt Hegel, als eine Fremde. Es ist etwas, was wir nicht, wenn nicht entgehen können, ja? Das ist eine Praxis, wir sind da, wir sind gezwungen, auf uns selbst, von innen und von außen zu schauen. Ja? Und deswegen tun wir das ja auch. Ja? Wir erleben das als Schicksal unseres Denkens. Und das ist der Ausgangspunkt für dieses entzweite Bewusstsein. Mit dem entzweiten Bewusstsein oder unglücklichen Bewusstsein meint Hegel gleichzeitig Platon, Neoplatonismus, Christentum und seine romantischen Freunde von Typ Schelling und Schlegel und alle anderen. Das heißt, er generell denkt, dass Romantik ein christliches Phänomen ist und ein platonisches Phänomen. Und er will sich davon absetzen. Er praktiziert eine Kritik der Romantik und des romantischen Bewusstseins. Aber er praktiziert diese Kritik des romantischen Bewusstseins, indem er dieses Bewusstsein zurückführt auf die Anfänge des Christentums, weil er behauptet, dass es das gleiche Paradigma ist. Deswegen ist dieser Abschnitt, das extrem berühmt ist, weil in diesem Abschnitt Hegel sich von seinen Freunden abtrennt, ja, und Distanz zu zeigen versucht, dass ihn selbst von der Kultur seiner Zeit trennt, die durch und durch romantisch war. Der ganze Text ist extrem verworren. Ja. Der Text ist berühmt, aber fast unlesbar, weil er erstens über seine romantischen Freunde spricht, zweitens über Christentum, aber so, dass man überhaupt nicht versteht, was er meint, absichtlich, wegen der Zensur. Also alles ist so umgegangen und umgedreht, dass die Zensur sozusagen keine Probleme damit haben kann oder sich verwirrt fühlt. Also insgesamt ist es sehr, sehr schwierig, Textabschnitt. Dieses unglückliche Bewusstsein, also die Struktur selbst, ist leicht zu erklären. Ist sehr, sehr leicht zu erklären. Obwohl, wie gesagt, dass es so extrem verworren ist, aber es ist ein einfaches Schema. Ist schon 164 klar, dass wenn ich auf der einen Seite, das ist der nächste dialektische Schritt, ja, auf der einen Seite mich als Ort des Denkens fühle und auf der anderen Seite als Skeptiker, der nichts im Leben wirklich schätzt, gerade deswegen, dann bin ich innerlich zerrissen, sagt Hegel. Und ich bin insofern innerlich zerrissen, dass ich auf der einen Seite unwandelbar bin und an unwandelbaren Teil habe. Was ist das Unwandelbare? Das ist entweder Idee bei Platon und Neoplatoniker, das Reich der Ideen und die Mathematik. Ja, nicht wahr? Die Mathematik und die Geometrie. Was auch immer ich denke und wo auch immer ich lebe, ich weiß, dass 2 plus 2 sind 4. Ja? Das ist eine Wahrheit, das ist meine innere Wahrheit, die finde ich nicht in der Natur. In der Natur gibt es 2 plus 2 gleich 4 nicht. Gleichzeitig kann ich diese Wahrheit mir persönlich nicht zuschreiben. Es ist nicht so, dass ich sagen würde, ich denke persönlich, dass 2 plus 2 ist 4, was auch immer Sie darüber denken. Nein, die Voraussetzung, meine Überzeugung, dass 2 plus 2 ist 4, die tiefste Voraussetzung ist die Überzeugung, dass alle anderen, wenn sie überhaupt denken, das auch denken. Ja. Sonst hätte es keinen Sinn mehr. Das heißt, ich nehme teil, wie Platon sagen würde, an der Mathematik, und indem ich an der Mathematik teilnehme, nehme ich teil am Ewigen. Ja, dass weder eine Meinung ist, noch ein Faktum. Ja, weder völlig zur inneren Welt gehört, noch zur äußeren. Es ist etwas, was in mir ist, aber unwandelbar. Ja, das sagt sozusagen stabil. Der gleiche ist Gott. Ja, ich war als nächster Schritt im Christentum. Gott ist Logos, denklogisch, also 2 plus 2 ist schon drin, sozusagen, in Gottes Begriff enthalten. Und Gott ist gleichzeitig gültig, ja, ewig und so weiter. Und ich kann mich dem Gott nähern, entweder durch den Glauben, ja, einfach durch die Hingabe, oder durch das Mitdenken. Ja, ich war das klassische katholische Dogma besteht darin, dass man entweder mit dem Gott mitdenkt, und das bedeutet, man denkt mathematisch hier weitgehend, oder zumindest logisch, ja, weil Gott logisch ist, oder man liebt Gott, ja, das ist zwei Dinge. Aber so oder so habe ich ja etwas Stabiles, Ewiges, Unendliches, Unwandelbares in meiner Seele, ein stabiler Punkt. Oder, und das ist die letzte Gestalt, um das zu verstehen, der Text muss man sozusagen diese drei auf der einen Seite auseinanderhalten, auf der anderen Seite ihre Verbindung sehen, das ist die Freiheit selbst. Ja, ich war ab Kant und Schelling und Fichte und die romantische Philosophie, hat man gesagt, das Prinzip Denken ist die Freiheit selbst. Die Freiheit aber bleibt sich selbst identisch, auch wenn die Gedanken sich ändern. Ja, das heißt, die Freiheit wiederholt sich jedes Mal, wenn man denkt. Wenn man sich jedes Mal denkt, es ist die gleiche Freiheit, das zu denken, die sich in diesem Akt des Denkens reproduziert. Ist das so, bedeutet das, dass die Freiheit selbst eine Identität des Denkens schafft, und wenn das Denken auch unterschiedlich ist, die Freiheit selbst bleibt unangetastet. Wir haben also eine Vorstellung, eine sich reproduzierende, stabile und wandelbare Wahrheit, die Wahrheit, das im Denken selbst verankert ist, in einer Form der anderen, auf der einen Seite. Auf der anderen Seite, wir haben was? Verschiedene Gedanken. Ja? So. Man sitzt da zum Beispiel, hört mir zu und denkt vielleicht darüber, was man sonst auch alles machen soll und warum sitzt man überhaupt hier oder überhaupt was anderes noch. Ja? Das ist unvermeidlich. Das heißt, unser Kopf ist ein Mülleimer. Ja? Er ist ein Mülleimer, voll von verschiedenen Gedanken. Ja? Wenn man fragt, was denkst du eigentlich, man denkt alles gleichzeitig und nichts. Ja? Es ist eine Mischung aus verschiedenen Erinnerungen, Impulsen und so weiter. Es ist im Grunde etwas absolut Unzusammenhängendes. Das ist, womit wir de facto empirisch zu tun haben. Wir haben also eine extreme innere Entzweigung in Bezug auf uns selbst. Auf der einen Seite, wir glauben, dass in unserem Denken etwas Stabiles und Wandelbares und so weiter gibt, eine reine Freiheit oder rein Gottesbetrachtung oder Mathematik oder was auch immer, etwas Stabiles, etwas Verlässliches. Auf der anderen Seite, wenn wir de facto uns ansehen, und auch unser Kopf an. annehmen. Das ist, wie gesagt, ein Mülleimer, völlig ungeordnet. Ja? Daraus entsteht sozusagen der Wunsch, vielleicht uns zu reinigen. Ja? Zum Beispiel, ich will dann ein Heiliger sein. Zum Beispiel will ich dann mich in eine Kontemplation versinken. Zum Beispiel will ich so sein wie Franziskus von Assisi. Oder so. Ich will ja die ganze Zeit nur sitzen und nur das Wesentliche denken. Nur das Wesentliche denken, das Unwandelbare. Ja. Ich will mich befreien von diesem ganzen Kram, von diesem ganzen Müll. Ich will rein werden, ja, so wie buddhistischer Heiliger, wie Mönch und so weiter. Ich will rein sein. Na gut, wenn man jemand in Assisi war, ja, wahrscheinlich weiß man, und hat es mal gesehen, da hat Franziskus von Assisi ziemlich viele Bauten hinterlassen und das und jenes und Garten und so. Man hat das Gefühl, er hat sich ständig damit beschäftigt, für sich Bedingungen zu schaffen, endlich in der Kontemplation das Wesentliche zu versinken. Aber es ist ganz klar, dass es gibt tausend Einzelheiten und Details und wahrscheinlich Aufträge, Bauaufträge oder was auch immer, die man vergeben soll, damit das alles gebaut worden ist. Und man muss diese Garten pflanzen und so weiter. Das heißt, man will auf das Wesentliche konzentrieren, auf die Mathematik oder Betrachtung, tut aber das Gegenteil. Sondern beschäftigt sich immer nur mit Details organisatorischer oder baulicher Art, mit diesen oder jenen Lebensumständen. Und so ist man zunehmend frustriert. Diese Frustration wächst. Ja. Je mehr man versucht, das Wesentliche zu denken, desto weniger gelingt es und desto mehr ist man frustriert. Dann wird man Romantik und sagt, das Wesentliche ist die Wahrheit, die Freiheit selbst. Und die Freiheit besteht darin, dass man sich entflieht. Ja? Man nimmt Drogen. Also man flieht sich in das Unwesentliche. Man nimmt Drogen, man flüchtet sich in die Affären, man wird ja sozusagen, man praktiziert ein Abenteuer nach dem anderen, man wird eben halt romantisch und stirbt in die Gosse. Ja? Man tut das zwar, aber man erreicht das Unwesentliche, das heißt Müllartige, auch nicht. Ja? Man tut das nicht, weil man diese Bedingungen der Freiheit immer wieder und wiederholt. Ja? Das heißt, was auch immer man tut, man bleibt das Gleiche. Das ist auch mit der Kunst so. Ja? Man steht irgendwelches Müll im Museum, etwas Unwesentliches, Idiotisches, Zufälliges, das Auge Verletzendes und was auch immer, ist, um festzustellen, das ist absolut das Gleiche, das ist halt Kunstwerk unter den gleichen Bedingungen gemacht, unter den gleichen Bedingungen ausgestellt. Das heißt, das Wesentliche wird dabei wiederholt. Das ist das unglückliche Bewusstsein. Das unglückliche Bewusstsein nach Hegel ist ein Bewusstsein, das denkt, dass in ihm das Wesentliche und das Unwesentliche präsent sind. Und versucht entweder in das Wesentliche zu gehen und alles Alltägliche, Profane hinter sich zu lassen, oder umgekehrt in das Alltägliche flüchten, in das Profane, in das Zerstreute und das Wesentliche zu zielen. Das ist unsere Zeit, das ist typisch, also neoromantische Stimmung, die wir heute haben. Und man sagt, nein, keine wesentlichen Gedanken, keine tiefen Einsichten, keine unwandelbaren Wahrheiten, sondern alles Zufällige, Vernetzte, ich weiß nicht, das Spontane, Alltägliche und so weiter. Aber das gelingt auch nicht. Ja? Wenn man so agiert, in eine Richtung und der andere, das Einzige, womit man im Endeffekt konfrontiert, ist die Spaltung selbst. Und alle Figuren der Vermittlung, er spricht viel über die Vermittlung, er meint Christus, ja? Jesus Christus. Also der Vermittler, ja, derjenige, der versucht, das Wesentliche mit Unwesentlichen in einer Kraftakt zu versöhnen, das ist der Jesus Christus. Ja. Der ist der Logos, stirbt aber unter ungeklärten Umständen am Kreuz, in unwesentlichen Form. Ja. Lebt, er ist das Wesentliche, das unwesentlich lebt und stirbt. Nun, das klappt auch nicht, ja, in Fall. Weil indem wir den Christen nachahmen, ja, das können Sie dann weiter lesen, das steht Vermittlung und unsere Beziehung zur Vermittlung, ja, oder zur Vermittlung. Da sagt, das Problem bei ihm ist, dass wenn man diese Vermittler fassen will und zu seinem Grab kommt, der Grab ist leer. Er sagt nicht, er ist aufgestanden, er hat gesagt, der Kreis ist leer. Und man befindet sich in der gleichen Leere, als bevor diese Vermittlung kam. Ja. Sozusagen das Unwesentliche, das heißt die Leiche in dem Fall, ja, ist verschwunden. Letztendlich weiß man nicht, woran man ist. Und indem man versucht, sozusagen der Christus nachzuahmen, ist man in der gleichen Lage. Man weiß nicht, was er nachahmen soll. Soll er das Wesentliche nachahmen oder das Unwesentliche? Ja. Das sind alle religiöse Kriege, ja, sind deswegen geführt. Was ist das Wesentliche, was ist das Unwesentliche? Ist das Ritual? Ist das dies und jenes? Diese oder jene Worte des Evangeliums oder der Geist des Evangeliums? Ja. Kluft, oder das ist dieser Bruch, der diese religiöse Krieger erzeugt. Das heißt, dieser Abschnitt des Selbstbewusstseins führt zu einer Entzweiung unserer Beziehung zu uns selbst. Wir können zu uns selbst keine stabile Beziehung bilden, weil wir in uns selbst nicht unterscheiden können, was ist für uns selbst wesentlich, was nicht. Wir können keine innere Hierarchie bilden. Jeder versucht, diese Hierarchie zu bilden und sich zu ordnen, führt nur dazu, dass diese Entzweiung sich wiederholt in einer schmerzhaften Form. So ist der Abschnitt und dann kommt sozusagen der nächste Schritt. Und der nächste Schritt wird sein, ich verkünde das gleich, was die nächste Lektüre wird. Wir sprechen nur über das Selbstbewusstsein, weil das ist für uns interessant, alles andere überspringen wir. Der nächste Punkt ist Beobachtung des Selbstbewusstseins in seiner Reichheit und seine Beziehung auf äußere Wirklichkeit. Also 226 bis 263 und dann kommt die Verwirklichung, also die nächsten zwei Punkte. Also die nächste Woche wird die Beobachtung 226 bis 263 und dann kommt die Verwirklichung des Selbstbewusstseins bis 324. Okay. Es gibt Fragen, ja, habe ich gemerkt, noch vor der Unterbrechung.